Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie. Im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Und ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast hörst. Hier geht es um alles, was mit draußen, Unternehmungen, Wandern, Bewegung und Natur zu tun hat. Dabei begegnen mir auch immer wieder viele Fragen, was das draußen mit uns Menschen im Inneren anstellt. Und selbstverständlich gehe ich auch diesen Fragen auf den Grund. Eines meiner liebsten Lieblingsausflugsziele ist und bleibt aber natürlich, und wenn du meinen Podcast schon regelmäßig hörst, dann weißt du es, die Sächsische Schweiz. Und genau dorthin nehme ich dich heute noch einmal mit. Aber keine Sorge, es wird jetzt keine klassische Wanderroutenfolge. Da das dann auf Dauer doch etwas monoton wird, möchte ich heute ganz unabhängig von den Wanderrouten die Sächsische Schweiz aus einem anderen Blickwinkel vorstellen. In diesem Sinne fühle ich herzlich willkommen in der Folge Die Sächsische Schweiz für Fortgeschrittene. Ich erzähle dir heute von Spots, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, die im Wanderführer eher weiter hinten bis gar nicht stehen und deswegen meistens auch gar nicht so überlaufen sind. In meinem Erzählrucksack finden sich Aussichtspunkte und Wege, die nicht übermäßig bekannt sind, aber die man mal gesehen haben könnte. Von einigen Spots gibt es auch schon einzelne Folgen, da kannst du dann gerne immer noch mal ein bisschen tiefer reinhören, wenn du genaueres wissen willst. Aber das sage ich an der Stelle dann immer. Zum Beispiel von den Zirnsteinen, vom Katzsteinfels oder vom Kohlbornstein. Von der Brandaussicht, den Lasenstein und der Kipphornaussicht und vielleicht auch von der einen oder anderen Stiege gibt es bis jetzt noch keine extra Folgen, aber das hole ich natürlich nach. Aber lass uns das jetzt mal hier ganz geordnet auf den Inhalt der heutigen Folge schauen. Ich möchte dich zu folgenden Spots mitnehmen. An die Lasensteine, an die Brandaussicht, zum Signal und dem Katzstein, zum Lampartstein, zum hinteren Raubschloss und zur Kipphornaussicht. Ich hatte zwischendurch noch viel, viel mehr Punkte auf der Liste und habe dann aber gemerkt, das wird ziemlich lang. Das ist auch heute nicht ganz so kurz wie sonst. Ich musste das irgendwie ein bisschen aufteilen und ich vermute, dass es vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder in ein paar Wochen dann einen Part 2 geben wird, weil die Sächsische Schweiz echt viel Potenzial hat. Da das ja definitiv, wie jetzt schon angedeutet, eine längere Folge wird, lass uns direkt mal reinschauen. Aber Moment, vielleicht doch noch nicht ganz. Zuerst möchte ich noch ein paar offizielle und nicht ganz so offizielle Worte zur Sächsischen Schweiz an sich sagen. Das, was in den Reiseführern steht, könnt ihr selber lesen. Aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Info, die diejenigen nicht wissen. Und gerade die, die eben das Elbsandsteingebirge nicht direkt vor der Tür haben. Die Sächsische Schweiz ist der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges in Sachsen. Der Teil auf der tschechischen Seite wird als böhmische Schweiz bezeichnet. Es ist quasi nur die Landesgrenze, die da den Unterschied macht. Es ist die gleiche, verwunschene, vom Wind und Wetter geformte Landschaft, die zum Wandern, Verlaufen und Finden einlädt. Die Sächsische Schweiz geht östlich ins Lausitzer Bergland und westlich ins Erzgebirge über. Die höchste Erhebung der Sächsischen Schweiz ist der große Zirnstein mit 562 Metern über Normal Null. In der Sächsischen Schweiz gibt es ebenfalls selbst nochmal eine Unterteilung. Die vordere Sächsische Schweiz und die hintere Sächsische Schweiz. Der gesamte linkselbische Teil mit seiner Gesamtheit an Ebenheiten und Tafelbergen gehört zur vorderen Sächsischen Schweiz. Also die bekannten Namen wie Pfaffenstein, Königstein, Lilienstein, das Basteigebiet und der Brand. Die hintere Sächsische Schweiz umfasst die rechtselbischen Reviere östlich von Bad Schandau und südlich des Sebnitztals bis hin zur tschechischen Grenze. Und weil das eine Frage ist, die mir immer wieder begegnet, möchte ich auch diese noch kurz beantworten. Warum heißen denn manche Berge in der Sächsischen Schweiz Stein? Es sind doch Berge. Als Steine werden eben die beinahe unzählbar vielen Felsformationen des Elbsandsteingebirges in der böhmischen und sächsischen Schweiz bezeichnet. Es sind schon einige Namen gefallen. Königstein, Zierenstein, Pfaffenstein, Lilienstein, Papststein. Die Liste ist lang. Und der Name Stein bezeichnet in der sächsischen Schweiz meistens sehr markante Sandsteinfelsen oder ehemalige Tafelberge. Für uns sind sie halt heute Berge. Und dann gibt es ja noch die wenigen Ausnahmen, die dann wirklich Berg heißen, wie zum Beispiel der große und der kleine Winterberg. Die sind aus einem anderen Gestein entstanden und werden deswegen als Berg bezeichnet. Nehmen wir den großen Winterberg. Der besteht nämlich nicht aus Sandstein, sondern aus Basalt, einem vulkanischen Gestein. Und weil wir den Abstecher einmal machen, wie ist denn die Landschaft, das Elbsandsteingebirge, überhaupt entstanden? Vor ein paar Millionen Jahren war die Gegend mal flach. Eine riesige Sandsteinplatte. Und dann passierten, ganz kurz umrissen zusammengefasst, drei Dinge. Die Landschaft wurde angehoben, die Platte bekam Risse, Wasser begann die Risse auszuwaschen. Dadurch entstanden die Täler, Schluchten und Felsen, die ich heute so sehr liebe. Und zugegeben, das war jetzt insgesamt in seinen Geschehnissen noch ein bisschen komplexer und hat echt lange gedauert, aber das, was die Natur geschaffen hat, ist beeindruckend. Das ist vermutlich ein Wort, das heute wieder öfter fallen wird. Manche Berge der sächsischen Schweiz erinnern auch heute noch an Tische oder Tafeln. Der Lilienstein ist ein hervorragendes Beispiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Oben ist er relativ flach und die Wände an allen Seiten fallen steil ab. Das ist gewissermaßen ein übrig gebliebenes Stück der ursprünglichen Oberfläche des Sandsteinplateaus. Ein anderes Beispiel sind die Schrammsteine. Hier sieht man hervorragend, was passiert, wenn Erosion weiterarbeitet. Aus einer großen Sandsteinplatte sind erst Tafelberge geworden, dann langgezogene Felsriffe und schließlich wurden sie zu einzelnen Felsentürmen oder Felsnadeln, Stück für Stück. Eine Landschaft, die sich selbst erschafft und selbst zerstört. Und die Landschaft, die ich besuche, ist nie dieselbe. Mit dem Wissen im Hinterkopf ist es umso spannender, die Wanderschuhe jedes Mal aufs Neue zu schnüren und loszugehen. Und jetzt wirklich, gehen wir los und schauen die Spots an, die ich eigentlich vorstellen wollte. Die Lasensteine. Und genau genommen gibt es nicht nur einen Lasenstein, sondern drei. Den vorderen, den mittleren und den hinteren Lasenstein. Zwischen Kleinhennersdorf und Kleingeshübel liegt die bewaldete und eher ruhige Felsformation. Die Wanderroute mit dem roten Punkt, der Lasenweg, führt an allen drei Steinen auf einem annähernd gleichen Niveau vorbei. Der Kohlbornstein ist nicht allzu weit entfernt und auch hier lohnt sich ein kleiner Abstecher. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Ursprung des Namens Lasensteine ist nicht ganz so eindeutig. Etwas rätselhaft und bis heute nicht ganz eindeutig geklärt. Eine weit verbreitete Erklärung führt auf das alte Wort Lase oder Lässe zurück. Es bedeutet so viel wie Waldblöße oder eine gerodete Fläche. Wie so oft in der sächsischen Schweiz verschwimmt hier der unverkennbare Dialekt, alte Flurnamen und die regionale Überlieferung miteinander. Eigentlich sind die Lasensteine ein Paradebeispiel für einen Stein. Sie bestehen tatsächlich aus Sandstein und gehören genau zu der Bergform, über die wir am Anfang ja eben schon ein bisschen gesprochen haben. Sie sind keine vulkanischen Berge wie der Winterberg, sondern die Überreste der alten Sandsteinplatte. Der Aufstieg zum Kamm des hinteren Lasensteins ist teilweise sehr steil, wie ich feststellen musste, und in diversen Karten und Apps nicht verzeichnet. Durch weite Farnfelder und schwer erkennbare Wege geht es in einer Mischung von Bauchgefühl und Querfeldein nach oben. Abschnittsweise hat es die Steigung wirklich in sich. Hier sollte man trittsicher sein. Und man sollte auch die Augen offen halten, damit man den Gipfel nicht verpasst. Am Ende erwartet dich eine fantastische Aussicht über den großen Winterberg, den Zirkelstein, den Rosenberg und den Kaltenberg. Viele Wanderer laufen beinahe an ihn vorbei, weil die Lasensteine eben im Schatten der bekannten Ziele wie dem kleinen Winterberg oder den Schrammstein stehen. Dabei bieten die Lasensteine einen ziemlich schönen Blick auf die bewaldeten Täler der hinteren sächsischen Schweiz. Gerade im Herbst oder an einem ruhigen Wintertag haben sie dieses typische Gefühl, das ich so sehr mag. Nicht spektakulär im Instagram höher, schneller, weiter Sinn, aber trotzdem und gerade deswegen unglaublich stimmungsvoll. Und die Lasensteine haben Geschichte. Sowas liebe ich ja. Auf dem höchsten Lasenstein befand sich früher ein trigonometrischer Vermessungspunkt. Von denen haben wir in der Zirnsteinfolge ja schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Kurz umrissen waren das die Punkte im 19. Jahrhundert, die zur Kartierung Sachsens von besonderer Bedeutung waren. Darüber hinaus wurden damals aber auch viele markante Felsen der sächsischen Schweiz als Vermessungstürme genutzt. Und das ist ein ziemlich schöner Gedanke, denn heute steigen wir auf die Felsen, um die Aussicht zu genießen. Früher stiegen die Menschen da hinauf, um die Landschaft überhaupt erstmal vermessen zu können. Zusammengefasst kann man wohl sagen, dass die Lasensteine kein Ort sind, für die man jetzt 3 Stunden Anfahrt auf sich nimmt. Aber sie sind einer dieser Orte, die zeigen, warum die sächsische Schweiz mehr ist als Bastei und Schrammsteine. Man sitzt dort oben, hört den Wind in den Kiefern und hat das Gefühl, die Landschaft gehört für einen Moment nur einem selbst. Und dieser Punkt wird heute mutmaßlich auch noch auf weitere Orte zutreffen, von denen ich dir erzählen werde. Zum Beispiel nämlich auch auf die Brandaussicht. Der Brand liegt südlich von Hohenstein und damit in der vorderen sächsischen Schweiz. Das Felsplateau hat eine Höhe von etwa 317 Metern und direkt am Fuße des Massivs fließt die Polenz entlang. Wenngleich die Brandaussicht zu den tatsächlich berühmteren Aussichten der sächsischen Schweiz zählt und es auch hier eine Einkehr auf dem Gipfel gibt, bewegt man sich immer noch fernab von Touristenströmen. Der Blick ins Geschichtsbuch verrät. In den 1780 entstandenen Meilenblättern, einer Art topografischen Landesaufnahme, ist der Brand noch nicht verzeichnet. Allerdings gibt es historische Dokumente, dass bereits im 15. Jahrhundert eine Art Vorburg oder Bergwarte der Burg Hohenstein existierte. Im tiefen Grund, an einem der Abstiege vom Brand, wurde die Jahreszahl 1751 in den Felsen gemeißelt. Auch Karl Heinrich Nicolai, seines Zeichens Lehrer, Theologe, Wanderführer und Schriftsteller, gemeinsam mit Wilhelm Leberecht Götzinger gilt er als touristischer Erschließer der Region Sächsische Schweiz, schrieb 1801. Nicht gar so weit von hier ist ein Ort, der Brand heißt. Da muss der Weg nun hingehen. Das ist wieder so eine Felsspitze am Rande eines Tieftals. Ihren Namen soll sie daher haben, dass man verschiedene Male auf die Heide derselben brennend vorgefunden hat. Der Name Brand leitet sich vermutlich tatsächlich davon ab, dass es in diesem Waldgebiet öfter gebrannt hat und man es deswegen einfach Brand genannt hat. Die touristische Erschließung geschah hier verhältnismäßig früh. Der Brand lag auf der ursprünglichen oder klassischen Route des Malerweges vom Liebetaler Grund über die Bastei. Nachweislich weilte auch der Künstler Moritz August von Thümmel, er war Schriftsteller, auf dem Brand. Heute gibt es eine Grotte, die nach ihm benannt ist, und in dieser Grotte gibt es eine Inschrift, die ich natürlich auch gelesen habe, als ich an der Grotte stand, und die ich dir jetzt nicht vorenthalten möchte. Wohl mir, dass mir noch unverwöhnet die Lockung der Natur gefällt. Solch eine Gegend, Freund, versöhnet mich mit dem Überrest der Welt. Man wird des Lebens überdrüssig bei all der Ebb und Flut der Stadt. Doch hier, geschäftig oder müßig, wird keiner seines Daseins satt. Und was soll ich sagen? Der Wortlaut ist vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich fühl's halt komplett. Als ich auf dem Brand war, war es so einer dieser halb unentschlossenen Tage im frühen Frühjahr. Und es war still. Es war ein wenig frischer, als es meiner Meinung nach hätte sein müssen, aber immerhin schien die Sonne. Und vor allem war es eben still und weit und schön. Von den Aussichtspunkten sieht man die Bastei, die Stadt Wehlen, den glänzenden Bogen der Elbe, Lilienstein, Königstein. Weiter nach links heben sich Pfaffenstein und Gorisch ab. Die Zirnsteine entdeckt man und man sagt, dass die Aussicht von hier auf die Felsen besonders schön sei. Der große Winterberg und die Schrammsteine sieht man bei sehr guter Witterung ebenfalls. Seit Jahrhunderten wird die Brandaussicht als Balkon der sächsischen Schweiz bezeichnet. 170 bis 180 Meter tief schaut man ins Polenztal und weit über die vordere und hintere sächsische Schweiz. Was ich ganz besonders fand: während man auf vielen Gipfeln mitten in der Landschaft steht, sitzt man auf dem Brand gefühlt am Rand der Landschaft und kann den Blick schweifen lassen. Eben tatsächlich wie auf einem Balkon. Während meiner Recherche fand ich auch immer wieder den Vermerk, dass der Brand einer der Hauptwanderziele der vorderen sächsischen Schweiz ist. Vielleicht hatte ich bisher bei meinen Besuchen einfach nur Glück, oder es ist tatsächlich so. Bis auf den Spot an der Baude empfand ich es hier als sehr ruhig und tatsächlich eher wenig besucht. In meiner Beschreibung in meinem Kopf ist der Brand so das Gegenstück zur Bastei für Menschen, die lieber schauen als staunen. Die Bastei ist spektakulärer und der Brand wirkt ruhiger und irgendwie erwachsener. Manchmal findet mein Kopf ganz komische Worte, um das so zu beschreiben. Aber es fühlt sich für mich einfach so an. Was allerdings auf gar keinen Fall gefehlt hat, denn wir bewegen uns ja nach wie vor in der sächsischen Schweiz, sind natürlich die Stufen. Denn auch hier gibt es reichlich davon. Etwa 850 Stück, die auch als Brandstufen bezeichnet werden, führen auf den Gipfel. Man überwindet hier etwa 150 Höhenmeter. Und dieser Abschnitt ist auch übrigens Teil des Malerweges und gehört zu den längsten Steiganlagen der sächsischen Schweiz. Der Sohnemann und ich waren, als wir einmal zusammen dort waren, ganz schön aus der Puste, als wir dann endlich oben angekommen sind. Wer dort also hochkommt, weiß hinterher ziemlich genau, dass er wandern war. Es gibt übrigens auch noch eine Sache, die ich spannend finde. Der Brand ist geologisch gesehen gar kein richtiger Berggipfel, so wie zum Beispiel der Lilienstein. Er ist eher die Kante einer großen Sandsteinfläche. Man steht auf dem Rand einer alten Sandsteinplatte und schaut ins Tal, das sich das Wasser über Millionen Jahre in die Landschaft geschnitten hat. Und für mich wirkt die Aussicht dadurch anders. Weniger ich stehe auf dem höchsten Punkt, mehr ich sitze in der ersten Reihe und gucke von ganz vorne zu. Für mich ist der Brand einer dieser Orte, die man nicht beim ersten Besuch in der sächsischen Schweiz entdeckt. Viele fahren halt zum Beispiel erst zur Bastei oder gehen auf den Lilienstein oder zum Pfaffenstein. Aber irgendwann, wenn man auf dem Brand sitzt und die Beine baumeln lässt und ins Polenstal schaut, versteht man plötzlich, warum Generationen von Wandernden immer wieder dorthin zurückkehren. Nicht, weil er die spektakulärste Aussicht hat, sondern weil er sehr angenehm ist, trotz der 850 Stufen. Angenehm empfinde ich es übrigens auch am Katzstein und am Signal, der nächste Ort, von dem ich dir erzählen möchte. Hier versuche ich mich ein bisschen kürzer zu fassen. Wenn du mehr Tiefe möchtest, empfehle ich dir die Folge 36 von meinem Podcast Spitzstein, Katzstein und Signal. Diese Ziele dürfen für mich aber eben in dieser Liste von heute auch auf gar keinen Fall fehlen, weil die Kombination genau so ein Ziel ist, an dem man merkt, dass die sächsische Schweiz wirklich mehr als ihre Highlights ist. Und deswegen schneide ich das Signal und den Katzstein eben nochmal mit an. Die Signalaussicht liegt oberhalb des Polenstals, ebenfalls in der Nähe von Höhenstein, südwestlich von Kunnersdorf, also wieder an der vorderen sächsischen Schweiz. Und sie gehört ebenfalls zu den stilleren Aussichtspunkten der Region. Der Name Signal stammt mutmaßlich daher, dass der Felsen früher als Beobachtungs- oder eben Signalpunkt genutzt wurde. Ganz eindeutig belegt ist auch das nicht, aber es würde definitiv zur Lage passen. Man hat eine freie Sicht und sehr, sehr gute Orientierungsmöglichkeiten. Der Blick ins Polenstal, die Perspektive auf die bewaldeten Sandsteinlandschaften. Auch das hier ist eher ein Ort zum Verweilen als zum Gipfel abhaken. Wenn der Brand der Balkon zur sächsischen Schweiz ist, dann ist das Signal eher der ruhige Fensterplatz, an dem sich sogar eine Katze bequem gemacht hat. Am Katzstein, nicht weit entfernt, findet man eben diese Katze und beide Spots lassen sich auf einer Wanderroute miteinander verbinden. Und wie bei so vielen Namen der sächsischen Schweiz hat auch dieser ein bisschen was Rätselhaftes. Laut einem waldgrünen Schild soll an dieser Stelle, wo der Katzsteinfels ist, 1809 die letzte Wildkatze der Gegend erlegt worden sein. Ein Kletterfelsen in der Nähe heißt Maus, ein anderer Dicke Bertha. Maus finde ich persönlich ja sehr, sehr niedlich und viele Namen entstanden tatsächlich aus alten Flurbezeichnungen oder lokalen Geschichte. Wie der Kletterfelsen Maus zu seinem Namen gekommen ist, würde mich tatsächlich sehr, sehr brennend interessieren. Der Katzstein ist ein Ziel, das man fast nur besucht, wenn man bewusst nach ruhigeren Ecken sucht. Und das macht ihn interessant. Auf einer knapp 12 Kilometer langen oder kurzen Tour kann man den Spitzstein, den Katzstein und das Signal miteinander verbinden. Und weil es heute immer wieder aufploppt, und dann passt es aber auch jetzt gerade noch, Signal und Katzstein zeigen sehr schön, wie unterschiedlich eine Sandsteinlandschaft erodiert. Ich habe das ja kurz angeschnitten, Sandsteinplatte, Tafelberge, Felsrücken, einzelne Felsen und so. Signal und Katzstein befinden sich gewissermaßen irgendwo zwischen diesen Stadien. Sie sind die Reste der ursprünglichen Sandsteinlandschaft, die der Erosion länger widerstanden haben als ihre Umgebung. Die bekannten Aussichten beeindrucken. Die stillen Aussichten begleiten einen nach Hause. Und so haben mich diese Aussichten auch schon oft nach Hause begleitet. Und irgendwie ist es auch so. Ich blicke nicht mehr auf eine Landschaft, ich blicke in meine eigenen Erinnerungen hinein. Zum Beispiel zu den Zirnsteinen oder zum Lampartstein, die man eben vom Signal- und vom Katzsteinfelsen aus sehen kann. Und da ist nämlich auch schon der nächste Gipfel, von dem ich dir erzählen möchte. Der Lampartstein. 440 Meter ist der Tafelberg in der linkselbischen und damit vorderen sächsischen Schweiz hoch. Den Namen erhielt er wohl von einem früheren Besitzer. 2 Kilometer östlich von Bielertal, im sogenannten Gebiet der Steine, erhebt sich der Lampartstein. Dieses Gebiet der Steine ist genau das Gebiet, in dem die typischen Tafelberge besonders häufig vorkommen. Lilienstein, Pfaffenstein, Königsstein. Vom Lampartstein schaut man genau auf diese Berge und das aus einer Perspektive, die man sonst eher selten hat, nämlich aus Süden. Ist man zur richtigen Zeit hier, hat man die Sonne im Rücken und genießt einen fantastischen Blick auf die bekannten Tafelberge. Und die Aussicht ist so gesehen wirklich schon sehr sehenswert. Und bei richtig guten Sichtverhältnissen sieht man nicht nur die bereits genannten Massive, sondern auch die Schrammsteine und die Winterberge. Und genau deswegen wirkt der Lampartstein mit seiner kleinen Aussichtskanzel wie ein Logenplatz. Du stehst nicht mitten im touristischen Geschehen, sondern schaust auf die Stars der sächsischen Schweiz. Das Plateau an sich ist geologisch gesehen auch schon wieder spannend. Der Lampartstein zeigt noch sehr schön die typische Form eines Tafelberges. Er besitzt einen langgezogenen Bergrücken oder auch Kamm von mehreren hundert Metern Länge. Im Grunde läufst du auf einem Rest der alten Sandsteinplatte herum, die vor ein paar Millionen Jahren nach oben geschoben wurde. Man könnte also sagen, der Lampartstein zeigt die sächsische Schweiz nicht nur, er erklärt sie auch. Dort oben sieht man, wie die einzelnen Steine wie aus Inseln einer zusammenhängenden Landschaft herausragen. Und Side Fact aus der Kategorie gar nicht so unnützes Wanderwissen der sächsischen Schweiz: Die Aussichtspunkte am Lampartstein und dem benachbarten Kohlberg wurden erst 1932 vom Gebirgsverein für die Sächsische Schweiz etabliert. Wenn man bedenkt, wie alt andere Aussichtspunkte sind, ist das erstaunlich spät. Wenn du da am Lampartstein bist, sagt er dir: Hey komm, setz dich, ich zeig dir die Sächsische Schweiz. Und für mich ist er so gesehen gar kein Berg, den man besucht, um ihn gesehen zu haben. Er ist einer dieser Orte, an denen man plötzlich die Orientierung verliert. Allerdings auf die gute Art. Ein Punkt, an dem man sich auf die grüne, verwitterte Bank setzen kann, um Besenheide zu zeichnen, ohne dass einem jemand über die Schulter schaut. Überall entdeckt man die bekannten Gipfel und man merkt, wie viele Wege in der sächsischen Schweiz man vielleicht schon gegangen ist. Zumindest ging es mir so, als ich dort oben stand und mir dachte so, hey, da war ich und dort bin ich gewesen und hey, da war ich ja auch schon. Es ist wirklich jedes Mal wieder spannend für mich, wie viel ich dort schon gelaufen bin. Und ein Stückchen laufen muss man auch zum nächsten Spot, dem hinteren Raubschloss. Natur, Geschichte und Abenteuer kommen hier auf engstem Raum zusammen, am Winterstein. Denn so heißt der Fels eigentlich. Hinteres Raubschloss ist nur der bekanntere Name. Der Winterstein ist ein freistehender, langgezogener Sandsteingipfel in der hinteren sächsischen Schweiz. Im Mittelalter befand sich auf seinem Gipfel die Felsenburg Winterstein. Auch heute sind davon noch Spuren erhalten, ausgehauene Treppenstufen, Balkenauflagen und Mauerreste und eine Zisterne. Der Name Hinteres Raubschloss ist auch ein klein wenig irreführend. Er klingt nach Räubern, Überfällen und finsteren Gestalten. Historisch ist davon aber kaum etwas belegt. Tatsächlich war der Winterstein eine ganz normale mittelalterliche Burganlage. So normal eine Burganlage eben sein kann, die auf einer Felsnadel thront und nur über eine schmale Leiter und Stufen erreichbar ist. Der Name Raubschloss entstand vermutlich erst viel, viel später im Rahmen von der touristischen Erschließung, weil Raubschloss klingt ja auch irgendwie viel spannender. Und irgendwie passt es auch eigentlich ganz gut und wunderbar in die Romantik des 19. Jahrhunderts. Aus einer alten Bergruine wird ein geheimnisvolles Raubschloss. Besonders spannend finde ich ja wieder die Geschichte des Ortes. Die Burg Winterstein gilt als eine der ältesten und bedeutendsten Felsenburgen der hinteren sächsischen Schweiz. Wahrscheinlich entstand sie bereits im 13. Jahrhundert. Schriftlich erwähnt wird sie das erste Mal um 1379. Und um die Mitte des 15. Jahrhunderts war sie bereits schon wieder verfallen. Wenn du heute dort oben stehst, läufst du im Grunde durch einen mittelalterlichen Grundriss. Man erkennt noch die Treppen im Fels, die Balkenlager der ehemaligen Gebäude und die Reste eines Wohnturms, die Zisterne zur Wasserversorgung und künstlich erweiterte Höhlenräume. Der Aufstieg ist hier ganz klar Teil des Erlebens und deswegen taucht dieser Spot auch in dieser Folge auf. Denn der Aufstieg ist hier definitiv fortgeschritten. Anders als viele andere Aussichtspunkte erreicht man das hintere Raubschloss nicht einfach über einen Wanderweg. Zum Gipfel führen enge Felsspalten, Stufen im Sandstein, schmale Passagen entlang der Felsen und eine Leiter mit Panoramaaussicht ins Freie. Das macht den Ort für viele Wandernde, auch für mich, ziemlich unvergesslich. Man hat einfach nicht das Gefühl, einen Aussichtspunkt zu besuchen, sondern eine kleine Expedition zu unternehmen. Und das bringt es auch eigentlich schon wieder ziemlich gut auf den Punkt. Das hintere Raubschloss liegt zwischen Kleinen und Großen Tschand, mitten im Herzen des Nationalparks. Von oben blickst du genau darauf, auf den Großen Tschand, auf die Bärenfangwände, auf den kleinen Winterberg, den Kuhstall, den neuen Wildenstein und über die weitgehend unberührten Waldlandschaften der hinteren sächsischen Schweiz. Ich glaube, das Schönste am hinteren Raubschloss ist gar nicht die Aufsicht. Und das zu behaupten, ist fast schon etwas kontrovers, denn die Aussicht ist wirklich unglaublich schön. Aber was es für mich unschlagbar macht, ist der Gedanke, dass Menschen vor über 700 Jahren genau denselben Weg hinaufgestiegen sind. Nicht um zu wandern, nicht für ein Instagram-Foto, sondern weil da oben tatsächlich mal eine Burg stand. Das ist Geschichte, die man selbst ablaufen kann. Bevor ich in meiner Begeisterung noch komplett zergehe, wenn dich das hintere Raubschloss interessiert und du etwas mehr in die Tiefe gehen willst, hör gern in Folge 23 von Burgen und Rittern der Sächsischen Schweiz. Da gibt es die ganze Wandertour und noch mehr Infos und sogar eine Sage zum hinteren Raubschloss bzw. zum Winterstein. Einen meiner Lieblingsspots habe ich mir noch bis zum Schluss aufgehoben. Bevor wir die Sächsische Schweiz wieder verlassen und nach Hause zurückkehren, möchte ich dir noch von der Kipphorn-Aussicht erzählen. Und ich weiß gar nicht, wo genau ich da anfangen soll. Aber vielleicht hier an dieser Stelle. Viele Aussichtspunkte der Sächsischen Schweiz schauen in die Felsenwelt hinein. Die Kipphorn-Aussicht schaut über sie hinweg. Die Aussicht befindet sich auf etwa 470 bis 480 Metern Höhe an der Südseite des großen Winterberges oberhalb von Schmilka. Im Tal tief unten erstreckt sich die Elbe. In der Weite erhebt sich die Kaiserkrone der Zirkelstein, die Schrammsteine. Auf böhmischer Seite der hohe Schneeberg und die bewaldeten Höhen der hinteren sächsischen Schweiz wie ein ausgerollter grüner Teppich. Und genau deshalb wirkt diese Aussicht so weit. Man steht nicht vor einer Felsenwand, man steht über einer Landschaft. Und natürlich war Caspar David Friedrich auch schon da. Die Kipphorn-Aussicht war eines der Motive des Künstlers. Wenn man morgens dort steht und die Nebelschwaden über das Elbtal ziehen, kann man ziemlich gut nachvollziehen, warum die Romantiker dieser Landschaft beinahe verfallen sind. Es gibt Orte, die fotografiert man, und es gibt Orte, die man anschaut und sofort versteht, warum sie jemand gemalt hat. Die Kipphorn-Aussicht gehört für mich definitiv in diese Kategorie. Viele Aussichten funktionieren auch entweder morgens oder abends. Auch hier ist die Kipphorn-Aussicht wieder besonders, denn sie kann beides. Oft wird sie genau deswegen als Morgen- und Abendaussicht beschrieben. Besonders eindrucksvoll sind eben die Stunden im Frühjahr und im Herbst, wenn der Nebel im Elbtal hängt und die ersten Sonnenstrahlen die Tafelberge beleuchten. Und ganz, ganz ehrlich, wenn man im Herbst oben steht und die Nebelfelder zwischen den Bergen liegen, dann sieht die Sächsische Schweiz plötzlich noch viel, viel größer aus, als sie eigentlich ist. Ein großes, zusammenhängendes Abenteuer, das sich über den Horizont ausbreitet. Der Wald auf dem Winterberg ist über die Jahrzehnte weitgehend zugewachsen. Die Kipphorn-Aussicht dagegen öffnet den Blick genau dorthin, wo man ihn haben möchte. Ins Elbtal, auf die großen Tafelberge. Man könnte beinahe sagen, der große Winterberg ist das Ziel auf der Karte. Die Kipphorn-Aussicht ist der Grund, warum man hingelaufen ist. Und wenn jetzt jemand fragt, ob ich verliebt bin, dann kann ich diese Frage nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Denn jedes Mal aufs Neue, wenn ich an der Kipphorn-Aussicht oder in der Sächsischen Schweiz im Allgemeinen bin, fühle ich mich, als wäre ich frisch verliebt. Kribbeln im Bauch, aufgeregt und einfach voller Vorfreude darauf, dass es jetzt losgeht. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann hast du es vermutlich gemerkt. Die Sächsische Schweiz für Fortgeschrittene bedeutet eigentlich gar nicht, dass die Wege schwieriger werden. Es bedeutet auch nicht, dass man besonders sportlich sein muss. Es bedeutet vielmehr, dass man die Augen öffnet, um sie noch einmal zu öffnen. Dass man ein zweites Mal hinschaut und sich Zeit nimmt. Es bedeutet auch, neugierig zu sein. Einmal den kleineren Wegweisern zu folgen, dem namenlosen Pfad, ohne dabei die vorgeschriebenen Wege zu verlassen, versteht sich von selbst. Es bedeutet, auf der Bank am Waldrand länger sitzen zu bleiben als notwendig, zu dem Felsen zu gehen, von dem man noch nie gehört hat. Und es sind genau diese Orte, die am längsten in Erinnerung bleiben. Falls du jetzt gerade eine Liste geschrieben hast und denkst, perfekt, das wandere ich jetzt alles ab, dann habe ich vielleicht mein Ziel erreicht. Aber vielleicht auch nicht ganz. Denn eigentlich wollte ich dir heute gar keine To-Do-Liste für die Sächsische Schweiz geben, sondern eher eine Einladung, sich Zeit zu lassen, links und rechts vom Wegrand zu schauen, dem Unbekannten eine Chance zu geben. Die schönsten Orte verstecken sich eben nicht direkt auf dem Titel des Wanderführers. In diesem Sinne führe ich dich jetzt auch zurück aus der Sächsischen Schweiz, wieder an den Ort, wo du begonnen hast, die Folge zu hören. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und falls ja, dann lass mir gerne ein Herz oder einen Stern oder ein Abo oder und einen Kommentar da. Damit würdest du mir auf jeden Fall eine sehr, sehr große Freude machen. Die nächste Folge kommt wieder in 14 Tagen am Donnerstag. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann aktivier doch gerne das Glöckchen. Auf meinem Instagram-Feed findest du bestimmt auch wieder das ein oder andere Bild zur Folge. Und falls du das ein oder andere zufällig noch nachlesen möchtest, hin und wieder schreibe ich ja auch mal einen Blog und der ist jetzt unter der Domain nahweitweg.blog zu erreichen. Den ein oder anderen Spot, über den ich heute gesprochen habe, habe ich auch dort schon mal verschriftlicht, falls du das ein oder andere noch mal nachlesen magst. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal bis in 14 Tagen. Ich habe natürlich meinen Contentplan nicht im Kopf und es wird wieder ein Überraschungspaket, worüber ich in 14 Tagen sprechen werde. In diesem Sinne, sei nah, sei weit, sei weg. Ciao!